Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Abenteuer NLP und Kommunikation. Ich bin Hans-Jürgen Walter und heute geht es um die ja immer wieder gern diskutierte Frage, wie wissenschaftlich ist denn eigentlich NLP? Ja, und dazu hatte ich vor einiger Zeit die Gelegenheit, 2 Tage mit einem Menschen zu verbringen, der sich genau im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Arbeit einerseits und praktischer Umsetzung andererseits bewegt. Und der seine Aufgabe unter anderem darin sieht, die Arbeit von uns Trainern, Coaches und Beratern mit wissenschaftlichen fundierten Erkenntnissen zu unterfüttern. Franz Hütter beschäftigt sich seit den 1990er Jahren mit der Erforschung von Sprache, Denken und subjektivem Erleben, und zwar insbesondere auf der Grundlage von neurowissenschaftlichen Untersuchungen. Na, und das fand ich so spannend, dass ich Franz am Abend unseres ersten gemeinsamen Tages bat, mir doch 20 Minuten seiner Zeit für einen kleinen, ja, sagen wir mal, neurowissenschaftlichen NLP-Talk zu schenken, der, wie ich hoffe, auch für euch interessant sein mag. Viel Spaß beim Reinhören bei unserem kleinen NLP-Talk und ich melde mich dann nach dem NLP-Talk nochmals bei euch. Internal. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Start. 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engines run. Lift off. Lass uns mal vielleicht ein bisschen, würde man sagen, abgejunkt anfangen. Wenn wir zum Beispiel mal sagen, das haben wir vorhin in der Kaffeepause mal kurz angesprochen, NLP ist ja, versteht sich ja als ja, Wissenschaft bitte in Anführungszeichen, über das subjektive Erleben eines Menschen.
Ja.
Das heißt also, irgendwann, wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückgehen, der Behaviorismus, wir können uns beide noch erinnern, hat ja gesagt, davon lassen wir die Finger, das ist Blackbox. Mhm. Wir untersuchen nur, was reinkommt und was rauskommt, weil das, was sich da drinnen tut, haben wir keine Ahnung.
Ja.
NLP hat sich so ein bisschen, also liebe NLPler der letzten 3 Generationen, verzeiht mir, auch auf dieses hinausgezogen, dass sie gesagt haben, okay, bei uns ist es alles subjektiv. Es geht uns nur um das subjektive Erleben. Mhm. Auf der anderen Seite hat ja Wissenschaft, die klassische Wissenschaft, den Anspruch, objektiv zu sein.
Ja.
Wie passt das denn zusammen?
Ja, also ich glaube, in den Anfangsjahren von NLP war dieser Pragmatismus und auch so dieses Abstandnehmen von jeder Theorie recht zielführend. NLP ist ja durchaus in einer Flower-Power-Atmosphäre und in einer Revoluzzer-Atmosphäre entstanden. Das war damals sehr produktiv, dass man gesagt hat, okay, wir warten nicht, bis die Studien vorliegen, sondern wir schauen, was Veränderung bewirkt. Und das gab einen ganz, ganz großen Energieschub. Was über die Jahre dabei ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass wir letztendlich auch nicht untheoretisch handeln können. Wir haben immer Vorannahmen, wenn wir etwas tun. Und nur wenn ich diese Vorannahmen beschreibe und offenlege, also beispielsweise ich mache ein Six-Step-Reframing und habe eine Theorie, wie denn das wirkt, nur dann kann ich das so beschreiben, dass jemand anders beispielsweise das auch nachtesten, nachprüfen kann. Und das immer wieder bei dem Übergang vom subjektiven Erleben. Der Klient im Six-Step-Reframing erlebt subjektiv einen Erfolg. Der Coach erlebt auch subjektiv. Ich habe hier einen Veränderungsprozess begleitet, der erfolgreich war. Nur es bleibt bei Erfolgsstories. Der Übergang zur Wissenschaft ist, dass ich im Prinzip eine hinlängliche Theorie habe, dass ich es testen kann. Mhm. Und das ist die große Chance, die uns jetzt letztendlich nicht nur für NLP, sondern überhaupt für alle schulenübergreifenden Ansätze geboten wird, dass wir dieses Theoriedefizit wettmachen muss. Weil wenn ich in diesem NLP-typischen Eklektizismus mal bei der Verhaltenstherapie klau, mal bei der bei der Tiefenpsychologie klau, mal bei Gestalt, dann kommt mir natürlich der ursprüngliche Erklärungszusammenhang komplett abhanden. So, das heißt, ich brauche irgendwo eine neue Theorie und ich sehe da die Neurowissenschaften als eine Art Java-Plattform, unabhängig von welchem Theoriegebäude auch immer. Ich kann nachvollziehen, was dabei möglicherweise im Gehirn abläuft.
Jetzt gehe ich mal sehr weit, Franz. Ja. Könntest du dir denn vorstellen, dass wenn deine Arbeit noch ein bisschen voranschreitet, vielleicht auch die Arbeit der Leute an der Kante der Wissenschaft, ja, dass es so weit käme, dass wir eine kohärente, in sich konsistente Theorie des NLP hätten irgendwann mal?
Ich glaube, das ist durchaus eine Perspektive und ich bin da inspiriert von dem, was Klaus Grawe schon 1994 gesagt hat auf dem Psychotherapiekongress in Hamburg, nämlich, dass wir eine letztendlich aus allen möglichen Ansätzen die wirksamen Bestandteile extrahieren sollen. Mhm. Und er hat dann später gegen Ende seines Lebens eben diese Neuropsychotherapie, möchte nicht sagen begründet, aber das als Theorie, als zugrunde liegende Theorie dieses Clowns, das wir ja als NLP sehr gut kennen unter dem Begriff des Modelings, beschrieben. Und letztendlich brauchen wir das nicht nur in der Psychotherapie, sondern brauchen das eben auch, also in der klinischen Psychotherapie, sondern einfach auch für Ansätze wie NLP. Wenn ich das Beste mir hole, aus die Best Practices abkupfere, aus den verschiedensten Bereichen, vom Management über Sport, über Pädagogik, Lerncoaching und so weiter und so fort, dann brauche ich eine Klammer, die das Ganze zusammenhält. Mhm. Und das kann in der Tat die Neurowissenschaft zum Teil liefern, wenn wir sie nicht, und dazu würde ich dann auch ganz gerne was sagen, wenn wir sie nicht überschätzen.
Da hast du mir das Stichwort geliefert, mal, ich könnte ja fast sagen, so in den letzten, naja, 5, 8, 10, 12 Jahren gibt es so eine Neurowelle. Also ja. Neuromarketing, Neurosales,
Neuroleadership
und so weiter. Also von unserer Neurolinguistik, die ist ja eines der ältesten auf dieser ganzen Welle. Wo ich manchmal dazu neige, dass die Menschen jetzt so den neuen Neuro-Hype und sie wollen alles erklären. Also erklär mir, wie FT geht, erklär mir, wie Schüsslersalze geht, bitte auch wie Ankern geht und am besten auch noch, warum mein Kind jetzt einen Vierer hat und kein Zweier hat.
Genau.
Damit überstrapazieren wir das ganze Kind, oder?
Definitiv. Also ich glaube, dieser Neuro-Hype ist zum einen dahingehend produktiv, dass er das Interesse für die Zusammenhänge geweckt hat und dass es Leuten wie Gerald Hüther, Manfred Spitzer, Herrn Roth und so weiter wirklich Dank auszusprechen, dass sie an die Öffentlichkeit gegangen sind und das Interesse geweckt haben. Auf der anderen Seite gibt's auch zum Teil eine problematische Entwicklung, dass jetzt so ein Alleinerklärungsanspruch, der den Neurowissenschaften zugewiesen wird, und den haben sie schlicht und ergreifend nicht. Also es hat, ich denke mal, dass insbesondere andere Disziplinen wie die Philosophie, die Wissenschaftstheorie und so weiter mal beleuchten muss, wo können wir überhaupt Aussagen machen. Das ist gerade so am Übergang, am Kategorienübergang zwischen dem materiellen, messbaren hin zu psychischen Kategorien wie Gefühlen oder gar Seele oder Geist so weiter und so fort. Zum Teil hochgradig kniffelig, hier wirklich die messbaren Daten auf der einen Seite zu beziehen auf die Interpretationen und auf die Kategorien aus einem ganz anderen Bereich. Und ich denke mal, dass man da ein Stück weit einfach kritisch bleiben muss. In meinen Seminaren ist immer relativ wichtig, auch ein wissenschaftstheoretischer Teil, um das Ganze einzuordnen.
Habe ich dich insoweit verstanden, dass du eher bevorzugen würdest, da so eine interdisziplinäre Arbeit zwischen natürlich einerseits Neurowissenschaftler, aber auf der anderen Seite auch klassischen Psychologen, vielleicht Philosophen?
Ja.
Wissenschaftsgeschichtlern und so weiter und so weiter. Fort. Also diese neue NLP-Theorie, um wieder bei dem Thema zu bleiben, müsste schon so ein Konglomerat aus verschiedenen Disziplinen abbilden.
Genau. Ne? Es dürfen letztendlich meiner Ansicht nach, um auch erfolgreich NLP zu supporten über die Neurowissenschaften, es darf nicht dazu verkommen, dass wir Versatzstücke aus den Neurowissenschaften adaptieren, um zu zeigen, dass wie toll NLP ist und dass das richtig ist. Wissenschaftliches Denken ist nach meiner Auffassung institutionalisierter Zweifel und wir müssen uns zurückbinden im Austausch mit Psychologen, mit Neurowissenschaftlern, mit allen möglichen Disziplinen, die zu dem Kontext was beizutragen haben. Und wir müssen uns dann auch diesen produktiven Diskurs aussetzen und damit einfach auch entsprechend kritisch hinterfragen lassen.
Genau. Sonst wären wir nämlich bei demselben Eklektizismus, den man uns schon vorwarf.
Genau. Oder auch bei der Tendenz, die wir häufig haben jetzt in der Vermarktung des Neurobooms, dass ich im Prinzip alten Wein in neue Schläuche gieße und dann eben statt Mitarbeiter motivieren sage, was weiß ich, ich muss den Nucleus accumbens ansprechen, damit es kein Erkenntnisgewinn erzielt.
Mehr Dopamin für alle.
Ja, genau, mehr Dopamin für alle.
Okay. Was mich zum Schluss unseres Interviews noch interessieren würde, um wieder ein bisschen abzuchunken. Wir NLPler haben wir so als, also ich zum Beispiel in meiner Ausbildung als Eingangsmodell den menschlichen Modellierungsprozess. So machen Menschen ihre Wirklichkeit, so als Grundlage, aber das ist natürlich eher philosophisch, Konstruktivismus. Wir können nicht hinter die Wirklichkeit gucken und wenn wir es könnten, können wir es nicht mit unserer subjektiven, weil wir haben nur die eine. Ja. Darauf basiert ja sehr viel. Reframing, Bedeutungsvergabe und so weiter und so fort. Gibt es denn da, ich möchte nicht sagen Korrelat, aber gibt es denn da eine gewisse Abbildung in den Neurowissenschaften?
Ja, also der Konstruktivismus lässt sich recht mühelos aus der Befundlage herleiten. Zum einen haben wir ein Gehirn, das nicht unbedingt dazu da ist, um Wahrheit zu erkennen, sondern um den Teil auszufiltern aus dem Wahrnehmungsspektrum, der für uns überlebensnotwendig ist. Allein schon, wenn wir sehen, was für einen kleinen Teil des Lichtspektrums wir sehen können, was für einen kleinen Teil von Schwingungen wir hören können. Ab einem gewissen Frequenzbereich geht es um Vibrationen über. Also aus dem auditiven in den kinästhetischen Bereich würden wir sagen. Das heißt, das ist schon mal ein sehr, sehr individueller Ausschnitt, den unsere Spezies da getroffen hat. Insofern Konstruktivismus schon angelegt. Dann haben wir natürlich die ganze Neuroplastizität. Das heißt, wir haben die Erfahrung, die bei jedem von uns, bei dir, bei mir, bei allen, die uns zuhören, komplett unterschiedlich ist, die sich natürlich in die Feinstruktur der Nervenverschaltungen in dem Gehirn einschreibt und je nachdem, wie diese Feinstruktur gewachsen ist, habe ich eben auch unterschiedliche Denkmuster, emotionale Reaktionsmuster, Verhaltensmuster, Stand heute. Ja, ich kann sie natürlich dann auch verändern, aber ich werde, sagen wir mal so, diese unterschiedlichen Landkarten sind zum Teil relativ wörtlich zu nehmen. Interessanterweise wird das Wort Landkarte auch relativ häufig gebraucht in neurowissenschaftlichen Büchern. Und dass natürlich damit auch entsprechende Filterprozesse verbunden sind. Wir filtern aus dem, was wir was prinzipiell über unsere Sinneskanäle eingeht. Schon mal zum Beispiel eine Struktur ist der Thalamus, der einen großen Teil filtert nach Relevanz, nach je nachdem, was da in den emotionskodierenden Arealen abgespeichert ist. Ist es relevant, ist es gut, ist es schlecht und so weiter, wird schon mal sehr, sehr stark vorgefiltert. Und also diese Prozesse, die wir da beschreiben als Tilgung, ich lasse etwas weg, das lässt sich sehr gut verbinden mit den Studien, die uns vorliegen. Die Generalisierung auch. Und da haben wir beispielsweise diesen Prozess, dass ich viele von diesen, wie Erfahrung sich ins Gehirn einschreibt, einfach als Mittelwertbildung, als aus einer Erfahrungsstatistik bringen kann. Das heißt, das Gehirn verallgemeinert aus Erfahrungen Regeln, und sichert damit natürlich auch das Überleben, weil wenn ich valide Voraussagen mache, wie das morgen sein wird, wenn ich da einen Menschen so und so anspreche, dann kann ich besser in meiner Welt zurechtkommen. Und das Thema Verzerrung, auch das ist letztendlich schon dadurch bedingt, dass ich immer nur einen Teil des Ganzen erinnere, einen Teil des Ganzen nur wahrnehme, dass ich einen Teil des Ganzen auch nur ins Langzeitgedächtnis abspeichere und damit sowieso schon nicht den ganzen Zusammenhang wahrgenommen, Zusammenhang repräsentiere und dass ich oft auch solche Koppelungen habe, solche Bindungsphänomene, etwas war gleichzeitig, also oder in einer zeitlichen Abfolge, also besteht da eine kausale Verbindung. Also dieses Post-Hoc-Ergo-Propter-Hoc-Problem, das ist letztendlich in der Art und Weise, wie im Gehirn Information zusammengebunden wird, auch angelegt. Und das ist halt oft eine Verzerrung, wenn wir jetzt schauen, in Bezug auf vielleicht tatsächlich darstellbare Kausalzusammenhänge.
Na gut, da beruhigt das natürlich jeden NLPler, weil das ist ja eines der Grundlagen, von den Vorannahmen mal abgesehen, aber eine der Grundlagen, auf dem unser NLP steht.
Ja.
Du hast heute am Anfang auch, um vielleicht noch ein zweites Beispiel zu machen, ein schönes Beispiel genannt, wo wir aus den Neurowissenschaften auch noch ein bisschen Rückenwind haben können, nämlich in Richtung Problemorientierung und Richtung lösungsorientiert. Vielleicht da noch ein paar Sätze von dir?
Ja, also zum einen ist es absolut erforderlich, dass wir ein Problem nicht übergehen. Das mal vorneweg.
Da sind wir d'accord.
Da sind wir beim Thema Rapport und auch wenn wir Richtung Grave schauen, die Konsistenz zu dem, was da ist. Also wenn ich jetzt jemanden, der im Problem ist, die Aufgabe gebe, sei sofort zielorientiert und lösungsorientiert, dann schaffe ich einfach einander widersprechende Aktivierungen im System. Das vorneweg, es sagt darüber hinaus, sollte ich mich in einem Veränderungsprozess doch die meiste Zeit im Lösungsraum bewegen. Das ist eine Folge aus den Gesetzen der Neuroplastizität. Die Verbindungen, die Verknüpfungen im Gehirn, die ich häufig gebrauche, beispielsweise die Verknüpfung zwischen einem Wunsch und einer neuen Verhaltensweise. Ich möchte gerne auf andere Menschen zugehen und ich schaffe jetzt über ein therapeutisches Format oder über eine Vorstellung positive Szenarien. Ich male mir aus, wie schön das ist und wie gut sich das anfühlt, visuelle Konstruktion. Und wenn ich das verstärke, dann bahne ich natürlich auch die entsprechenden Verbindungen vor und stärke genau die Verknüpfung, die gewünscht ist. Wenn ich dagegen zu lange im Problem verharre, dann stärke ich die das Problem ermöglichen und konstruierenden Netzwerke.
Ein wunderbarer Rückenwind.
Ja.
Lieber Franz, zum Schluss von unserer kleinen Sendung. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der sagt, ja, ich interessiere mich für NLP, vielleicht sogar schon Practitioner oder Master ist und würde gerne ein bisschen in die Richtung gehen. Also er würde gerne ein bisschen Hintergrundinformationen haben. Hast du einen Buchtipp? Hast du etwas, was du sagen würdest, ja, das könnte ich dir so als Erstliteratur unumwunden empfehlen?
Also NLP-spezifisch ist leider da noch eine große Lücke da.
Bis jetzt.
Schon. Und ein sehr, sehr guter Einstieg ist aus Klaus Graves Buch Neuropsychotherapie, das Kapitel 2, was Psychotherapeuten über das Gehirn wissen sollten. Da ist sehr, sehr prägnant auch das Thema Lösungsorientierung zusammengefasst, das Thema starke motivationale Aktivierung als Voraussetzung, Annäherung, Schemata mit ein bisschen Background, was dabei im Nervensystem passiert. Sehr interessant auch für Nicht-Therapeutinnen und Therapeuten, weil es lässt sich eins zu eins auf den Coaching-Kontext übertragen und auf viele andere Anwendungsbereiche.
Super. Und jetzt hoffe ich nicht, dass unsere Leser das als Motivation verstehen, in die Buchhandlung zu gehen und in die Bücher rein und dann steht irgendwann viele Graves rum, wo das Kapitel 2 fehlt.
Ja.
Lieber Franz, ich danke dir herzlich für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Ich danke dir herzlich für deinen Input und ich fand es heute ein spannender Tag und ich habe die Freude, morgen mit dir noch einen spannenden Tag zu erleben.
Dankeschön.
Und sollten Fragen seitens unserer Hörer kommen, werde ich die gerne an dich weiterleiten. Danke dir, Franz.
Sehr gerne.
So, hier bin ich nochmal kurz. Ich habe natürlich keine Ahnung, welche Erkenntnisse, offene Fragen oder vielleicht sogar Antworten ihr aus unserem kleinen NLP-Talk herausgenommen habt. Aber ich möchte euch mal vielleicht kurz zusammenfassen, was für mich da wichtig war. Punkt 1, egal ob wir eine theoretische Grundlage für das, was wir tun, haben oder nicht, eine Grundlage, die wir erklären können, wir haben immer bestimmte Vornamen, wie wir an Dinge herangehen. Und wenn wir das Ganze eben durch ein, ich möchte nicht sagen wissenschaftlich, aber durch ein fundiertes Modell, das sich bewiesen und erwiesen hat, fundieren können, dann lassen sich natürlich unsere Erkenntnisse viel besser multiplizieren. Punkt 1. Punkt 2, ich glaube, nicht alles, was funktioniert, lässt sich heute auch wissenschaftlich erklären. Auch neurowissenschaftlich erklären, und es funktioniert dennoch. Das heißt also, diejenigen, die sich eher unter die Skeptiker rechnen und so sagen, was ich nicht wissenschaftlich belegen kann, werden sich meiner Meinung nach um die eine oder andere Erfolgserfahrung herumbringen. Ein ehemaliger Ausbilder von mir, der Klaus, hat mal gesagt, wisst ihr, Menschen haben sehr, sehr lange schon Metalle zusammengeschmiedet und sie hatten keine Ahnung von Kristallgitterstrukturen, was sie nicht davon abhielt, wunderbare Schwerter und Pflugscharen zu machen. Das heißt, wir sollten, glaube ich, da mit dem gesunden Menschenverstand rangehen und beweisen, wissenschaftlich fundieren, was sich wissenschaftlich momentan beweisen und fundieren lässt, und mit anderen Dingen, die wirken, weitermachen. Ja, und letztendlich, das wäre mein Punkt 3, ich glaube, dass NLP durch die moderne Neurowissenschaft, aber nicht eben nur durch die Neurowissenschaft, sondern auch durch Philosophie und Psychologie eine ganze Menge Rückenwind bekommen kann, aber sie sollte nicht, und das sind, glaube ich, auch die Grenzen dieser Wissenschaften für uns auf jeden Fall, dazu missbraucht oder genutzt werden, einfach nur Dinge, die wir tun, in wissenschaftliche Termini zu übersetzen. Der Franz hat es mir so schön gesagt, also nach dem Motto, wir sprechen dann immer von Mitarbeitermotivation, sondern wir sprechen dann von Aktivierung des Nucleus Accumbens oder so ein Quatsch, sondern wenn wir diesen Schritt gehen und uns mit diesen Wissenschaften intensiv auseinandersetzen, dann sollte es wirklich zu Erkenntnisgewinnen kommen. Das heißt, wir sollten mehr tun können und besser tun können, als wir es vorher tun konnten. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen.